Weltmission, was Christen mit Gott erlebt haben. Darüber berichtet Dekan Rolf Schäffbuch aus Schorndorf bei Stuttgart. Die meisten Missionare, von denen er erzählt, sind zwar schon seit einigen Jahrhunderten tot und nun in Gottes Ewigkeit, aber wenn Rolf Schäffbuch nun von ihnen und ihrem Leben berichtet, dann werden sie vor unserem geistigen Auge wieder lebendig. Diese Menschen, die Großes für Gott gewagt haben, die ihr Leben aufgegeben haben, um ihrem Herrn zu dienen. Aber hier sollen keine Helden garniert oder geschmückt werden. Diese Ansprache will einladen, ähnlich verfügbar zu sein für Gott wie die Männer der Kirchengeschichte. Und solche verfügbaren Menschen gibt es heute ja auch.
Vor 100 Jahren hat der schwäbische Pfarrer Karl Friedrich Werner die Gottesdienste im Grünen neu entdeckt. Eigentlich hat sie ja unser Herr Jesus selbst entdeckt, als er am Ufer des Sees Genezareth und an Abhängen des Berges Tausende um sich sammelte. Aber Pfarrer Karl Friedrich Werner hat diese schöne Sitte neu belebt. An Sonntagabenden sammelt er jeweils 2000 bis 3000 Leute aus den umliegenden Gemeinden an den Hängen des Kappelberg über den Weinbergen von Fellbach. Und während die Abendglocken aus den umliegenden Dörfern erklangen, wunderbar war das, erzählte er einfach davon, was Gott im Bereich der weltweiten Mission tut. Das hat damals schon den Menschen einen unsagbar weiten Horizont gegeben. Sie waren dann durch Fürbitte und Opfer so mit all diesen Aktionen verbunden, dass für sie der Horizont nicht begrenzt war durch die Hänge des Remstales. Für sie waren Okak in Labrador, Chombala in Indien, Nyasoso in Kamerun, so etwas wie die Außenstationen ihres heimatlichen Kirchenbezirks. Anteilnahme an Gottes Wirken in der Weltmission gibt einen weiten Horizont, wirklich weiten Horizont. Und wir Christen haben Anrecht darauf, einen weiten Horizont zu haben. Deshalb möchte ich Ihnen heute einiges erzählen von dem, was sich im Bereich der Weltmission Gottes getan hat und bis heute tut. Ich bin kein Missionswissenschaftler, das merken Sie bald. Ich möchte nur ein wenig plaudern und Sie anteilnehmen lassen an dem, was mich gepackt hat. Vor einigen Jahren ruft mich abends Walter Arnold an, damals noch Generalsekretär des deutschen CVJM. Er sagt, in unserer Technikerausbildung in Afrika, in Accra, ist von heute auf morgen der Ingenieur ausgefallen, der die ganze Architekturarbeit leitet, die Ausbildung von Bauhandwerkern und von Schreinern. Wir mussten ihn wegen Krankheit rausfliegen lassen. Ja, sage ich, und was ist los? Ja, wir brauchen einen Württembergers. Da sage ich, gut, ich will mal danach schauen. Da antwortet Walter Arnold, was heißt danach schauen? Warum? Ja, den brauchen wir möglichst schon vorgestern. Und ihr in Württemberg habt doch solche Leute, die das machen können. Ich habe das dann geschwind mal durchgedacht, mit meinen Kollegen im württembergischen Jugendwerk besprochen. Sie haben gesagt, frag doch mal den Wilhelm. Der ist Architekt, den Wilhelm aus Mössingen. Ich sehe mich noch am folgenden Tag in der Röthestraße in Stuttgart in dem Architekturbüro. Da hat dieser Wilhelm noch spätabends gewirkt. Ich habe ihn gefragt, Herr so und so. Er hat mich unterbrochen und gesagt, du kannst ruhig Wilhelm sagen. Wir sind nämlich verwandt. Da hat sich's herausgestellt, er ist ein schwäbisches Vetterle. Da habe ich gesagt, Wilhelm, bei uns ist der Mann ausgefallen. Accra, könntest du nicht einspringen? Da fragt er langsam, wann denn? Na, da habe ich das gesagt, was Walter Arnold mir mitgeteilt hat, möglichst vorgestern. Da sagt der Wilhelm ganz nüchtern, na ja, das lässt sich wohl machen. Ich spreche morgen früh mit meinem Chef. Impfungen habe ich schon, ich war ja in letzter Zeit zweimal in Afrika. Ich könnte nächsten Montag, wenn ein Flugzeug geht. Und er ging. Verstehen Sie, da war ein Mann, der innerhalb von 48 Stunden bereit war, seinen Arbeitsplatz zu wechseln, und er hat dann sein Herz in Afrika verloren und wurde den afrikanischen Brüdern ein Bruder, ein Experte, der ihnen bis heute hilft, ein Christ, der sie mitbelebt. Wir brauchen heute in der Mission junge Leute, die von heute auf morgen abrufbar sind, die nicht zuerst ihr Häusle abbezahlen müssen, die nicht erst lange Sprachkurse absolvieren müssen. Wir brauchen abrufbare Leute, die bereit sind, mit den Christen der ersten Generation draußen die Bibel zu lesen und zu beten, so wie sie das verlangend und erwartungsvoll und vertrauensvoll tun. Haben Sie schon mal vom Namen Zinzendorf gehört? Das war ein Edelmann im 18. Jahrhundert, ein Reichsgraf, vornehm. In Dresden ausgebildet im staatsmännischen Dienst. Seine Güter waren in der Niederlausitz. Bei ihm sind eines Tages Flüchtlinge angekommen aus Böhmen. Versprengte evangelisch unter Leitung eines Zimmermanns, der hieß Christian David. Und diese Flüchtlinge haben gefragt, ob sie nicht ihre einfachen Blockhütten auf den Gütern des Grafen aufrichten dürfen. Doch, er hat's erlaubt, er war ja ein frommer Mann. Und er ist immer mehr mit dieser Flüchtlingsgemeinde zusammengewachsen. Es waren etwa 500 böhmische Flüchtlinge. Und der Anführer, dieser Christian David, hat immer wieder bei den Gebetsversammlungen gesagt, wir dürfen doch hier nicht hocken bleiben. Wir haben doch die Aufgabe der Welt von Jesus zu sagen. Und so wurden im Jahr 1732 im August zwei Männer aus dieser Flüchtlingsgemeinde ausgesandt, Leonhard Dober und David Nitschmann. Vorher hatte man recherchiert, untersucht, wo denn damals die Ärmsten der Armen wohnen. Und man hat herausgebracht, die Ärmsten der Armen wohnen ganz sicher auf den Karibikinseln St. Thomas und Santa Cruz. Wohnen, naja, das ist ein schöner Ausdruck dafür. Es waren nämlich Negersklaven. Die meisten von ihnen waren durch arabische Häuptlinge gefangen genommen worden, an Europäer verkauft worden, auf Sklavenschiffen bis in die Karibik verschifft worden. Und dort waren sie ausgeladen worden wie menschlicher Schrott. Man hat die, die im Sterben waren, vollen Sterben lassen. Die anderen hat man ein bisschen aufgepäppelt. Man hat sie in Pferchen gehalten, wie man heute keine Schweine halten würde. Und man hat sie da so aufgepäppelt, dass man sie wieder in die Sklavenmärkte von Georgia und Alabama bringen konnte, den heutigen Südstaaten der USA. In dieser Fieberhölle von St. Thomas und Santa Cruz lebten Zehntausende von Negersklaven. Das waren die Vorväter jener Neger, die dann in Südstaaten von Amerika ihre eindrücklichen Spirituals gesungen haben, voll Glauben an Jesus, voll Hoffnung. Vielleicht kannst du nicht predigen wie Petrus, vielleicht kannst du nicht beten wie Paulus, aber du kannst die Geschichte weitererzählen von dem Jesus, der für dich gestorben ist. Diesen Glauben haben sie von den ersten Herrnhuter-Missionaren mitbekommen. Als damals diese ersten Flüchtlingsmissionare, Dober und Nitschmann, sich entschlossen hatten, dorthin zu gehen, war in Europa der Spott losgebrochen, in der gelehrten Welt Europas. Es gab ein königlich-dänisches Missionskollegium, das ein Gutachten verfasst über die Unsinnigkeit, Leute dorthin zu schicken, wo man nicht einmal die Sprache kennt. Und wenn man die Sprache kennen würde, würde man erfahren, dass diese Sklaven noch nicht einmal den Namen Gottes gebrauchen. Wie kann man solchen Leuten, die den Tieren näher stehen als den Menschen, das Evangelium von Jesus sagen wollen? Das hat ein königliches Missionskollegium festgestellt. Und da hat Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf dies Gutachten genommen, wie einst Hiskia, der König Israels, den Brief des feindlichen babylonischen Königs genommen hatte. Und hat dies Gutachten vor Jesus ausgebreitet und hat vor der ganzen Herrnhuter Gemeinde zu Jesus gebetet, Herr Jesus, nun antwortet du selbst auf den Spott deiner Feinde. Amen. Als Zinzendorf das gesagt hatte, hat er prophetisch geschaut. Ich sehe vor mir, dass in den Ländern, in denen jetzt das Christentum zu Hause ist, der Unglaube immer mehr zunehmen wird. Stellen Sie sich vor, das hat er damals schon begriffen. Aber dass Türen aufgehen werden in Afrika, in Asien, Amerika. Was hatten die beiden Leute, Nitschmann und Dober, denn vor sich? Die Fieberhölle in der Karibik. Sie hatten keine Tropenimpfungen, keinerlei Erfahrung. Sie wussten noch nicht mal, welche Sprachen dort gesprochen werden. Es gab kein missionswissenschaftliches Institut. Sie hatten noch nicht mal das Fahrgeld bis nach Kopenhagen, wo das Schiff losging, ein dänisches Schiff in die Karibik. Das hatten sie vor sich. Aber sie hatten auch vor sich den Herrn Jesus. Zinzendorf hatte ihnen das Lied der Streiter Jesu Christi mitgegeben. Jesu, geh voran auf der Lebensbahn. Soll's uns hart ergehen, lass uns feste stehen. Wissen Sie, das ist kein Lied für die Hochzeit. Das ist ein Lied für die Streiter Jesu. Ordne unseren Gang Jesu lebenslang. Sie hatten nicht bloß den Hass der Sklavenhalter vor sich, sondern diesen lebendigen Jesus. Zinzendorf hat dem Nitschmann gesagt, sie werden euch einsperren wie die Sklaven. Dann hat Nitschmann gesagt, dann werden wir umso besser den Sklaven predigen können. Sie waren bereit, sich in die Ställe werfen zu lassen. Und hinter sich hatten Nitschmann und Dober nicht bloß den Spott Europas, sondern sie hatten hinter sich das 24-Stunden-Gebet der Herrnhuter Gemeinde. Diese armen Flüchtlinge setzten sich Stunde um Stunde zusammen und beteten für die Arbeitermission. Soll's uns hart ergehen, lass uns feste stehen. Diese ersten Missionare haben dann gleich draußen auf St. Thomas wichtige Erfahrungen gemacht. Als Sie unter den Schwarzen waren, haben Sie gemerkt, am meisten verachtet sind die Mischlinge. Die gab's damals schon. Die waren von Schwarzen ausgestoßen und von den Weißen ausgestoßen. Und hat einer von den ersten Herrnhuter Missionaren als Zeichen dafür, dass von Jesus alle Menschen angenommen sind und geliebt sind, eine solche Mischlingsfrau geheiratet. Der Gouverneur der Insel hat sowohl den Missionar als auch seine Mischlingsfrau in das Verlies werfen lassen. Der Missionar durfte nach einiger Zeit wieder aus dem Gefängnis heraus. Die Frau blieb drin. Warum? Im Dritten Reich hat man gesagt, Rassenschande. Und da ist Zinzendorf selbst hinausgereist nach St. Thomas auf einer unsäglich schwierigen Reise. 1739 kam er in St. Thomas an. Der Gouverneur war erschienen. Es kommt ein Reichsgraf. Und Zinzendorf hat gleich am Hafen gesagt, wo ist die Gefangene? Er wollte nichts vom Staatspalast sehen, nichts von Einrichtungen. Wo ist die Gefangene? Der Gouverneur selbst führte ihn hin. Aufmachen! Als dann dieser Pferch, dies Verlies, das stinkende Verlies, aufgemacht wurde, ist Zinzendorf hineingeschritten und hat die Hand der Mulattin ergriffen und hat die Hand geküsst, wie man einer Reichsgräfin einen Handkuss gibt. Er hat ihr eine unsagbare Ehre gegeben. Der Gouverneur hat nachher nichts mehr davon gesprochen, dass sie wieder ins Verlies eingesperrt wird. Verstehen Sie? Zur Mission hat von Anfang an dazugehört, sich einzusetzen für die Entrechteten, aber einzusetzen in einer Weise, wie sie zusammenpasst mit dem Evangelium von Jesus. Da war kein Gedanke dran, wir zünden dem Gouverneur das Haus an, wir machen Revolution. Sonst gilt, einen Weg zu finden, der Christen ziemt. Wir Christen sollten nicht so borniert sein, dass wir all die Stilmittel der Welt nachmachen. Wir müssen eigene Wege finden, um den Entrechteten Recht zu schaffen. Das war 1732, 1739. Jetzt kommt in meiner Plauderei eine lange Pause. Wir in Deutschland, in Europa haben uns die Köpfe eingeschlagen. Denken Sie dran an Friedrich den Großen und so weiter. Wir haben wenig Zeit für Mission gehabt. Da war es dann in England ein kleiner Flickschuster, der hieß William Carey. Er kam mit 18 Jahren zum Glauben, ließ sich taufen. Zugleich mit seiner Taufe hat er ins Tagebuch geschrieben, ich will schaffen, working. Das hat für ihn eine ganz große Bedeutung gehabt. Er machte es etwa so, dass er am Montagabend nach seinem langen Tagewerk als Flickschuster Stilübungen in der eigenen englischen Sprache machte. Dienstagabend war das Erlernen fremder Sprachen dran. Im Lauf der Zeit lernte er Hebräisch, Lateinisch, Französisch, Holländisch, Spanisch. So als Privatunternehmen. Es gab keine Volkshochschule, keine Abendrealschule. Mittwochs war Studium biblischer Schriften dran, donnerstags Vorbereitung der Predigt. Zusammen mit seiner Bekehrung hat er angefangen, auf einsamen Höfen zu predigen. Freitags zusammen sein mit christlichen Freunden. Und samstags hat er schon angefangen mit seinem Predigtdienst. Working, schaffen. Er hat ja geschafft, meist von 4 oder halb 5 Uhr morgens bis abends um 8 Uhr in seiner Flickschusterei. Aber dann ging erst das andere los, seine Arbeit fürs Reich Gottes. Ein Christ, der für seinen Herrn Jesus verfügbar sein will, muss auch die Zeit ausnutzen können. Wir sitzen viel zu viel vor den Fernsehschirmen. Dieser Carey hat dann eine Schrift geschrieben von der Pflicht der Christenheit, die Botschaft von Jesus zu den Heidenvölkern zu tragen. Auch hier wieder hat die anglikanische Kirche, auch die Baptistenkirche bloß milde gelächelt. Was für eine Torheit. Da will uns ein Flickschuster sagen, was unsere Aufgaben sind. Und das da draußen sind doch gar keine echten Menschen, die sind den Affen ähnlicher als den Menschen. Was sollen wir als Evangelium dorthin tragen? Carey hat sich mit seiner Frau abgesprochen. Sie war nie ganz einig mit ihrem Mann. Sie war zuerst nicht bereit, mit auszureisen. Wissen Sie, es ist immer wichtig, den rechten Lebenspartner zu finden, wenn man Jesus dienen will. Carey hat lebenslang das als Schwierigkeit gehabt, dass seine Frau nicht richtig mitgezogen hat. Aber dann hat er seine Flickschusterei verkauft und ist hinaus nach Indien, in die Gegend von Serampur, auch eine dänische Siedlung in der Nähe von Kalkutta. Und dort hat er 7 Jahre gearbeitet als Flickschuster mit seinen Mitarbeitern. Seine Frau ist drüber wahnsinnig geworden. Kinder sind gestorben. Aber Carey hat sich zuerst einzuhören versucht in die Dialekte, die indischen Sprachen, die dort gesprochen werden. Er hat dann 7 Grammatiken und Wörterbücher geschrieben. Und dann hat er mit seinen paar Mitarbeitern einen Gottesdienst gehalten, 7 Jahre nach der Ankunft in Serampur. Die berühmte Predigt von Serampur. nach 7 Jahren härtestem Einsatz für Jesus. Diese Predigt hatte 2 Teile. Wagen wir endlich Großes für Gott und erwarten wir endlich Großes von Gott. Großes für Gott wagen, nachdem er alles aufgegeben hatte. Wissen Sie, was das größte Wagnis ist? Dass wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf den Gott, der Tote auferweckt. Sodass wir endlich mal sagen, ich selber kann überhaupt nichts. Ich bin höchstens ein Hindernis für Gott. Aber wirke du Gott durch mich hindurch. Das war die Predigt von Serampour. Und dann hat es begonnen wie ein Dammbruch. Als wenige Jahre später William Carey, der ehemalige Flickschuster, starb, standen in der Gegend von Serampour 124 christliche Schulen, 24 große christliche Gemeinden lebten. Und die Universität von Serampour war entstanden, die es heute noch in Indien gibt. Fast jeder Pfarrer, der in Indien sein Abschlussexamen macht, bekommt sein Dokument von der Universität von Serampour. Die war gegründet worden durch Carey. William Carey lag auf dem Sterbebett und der englische Stabsarzt kam und sagte, Herr Dr. Carey, denn Carey hatte inzwischen den Ehrendoktor bekommen. Sie können getrost sterben, Herr Dr. Carey, was Sie alles geleistet haben, Dr. Carey. Aber Carey hat bloß geknurrt. Reden Sie doch nicht immer von Dr. Carey, Dr. Carey. Reden Sie von Careys Heiland. Bis heute ist auf dem Grabstein von Carey in Serampour zu lesen. William Carey, Geburtsjahr, Sterbejahr, ich elender Wurm, ich falle in deine mächtigen Arme. Sehen Sie, das war nicht so, wie wir heute oft sagen, wir sind die Hände Jesu. Da hätte Jesus armselige Hände. Nein, Gottes Hand ist nicht zu kurz geworden. Und wir dürfen kleine Handlanger dieses großen Jesus sein. Aber jetzt kommen wir der Gestalt schon immer näher, an die ich mein Herz verloren habe. Das ist Christian Friedrich Spittler. Der kam aus Schondorf, wie ich heute in Schondorf leben darf. Christian Friedrich Spittler war als Sohn einer Pfarrwitwe schließlich in Schondorf in der Stadtschreiberei untergekommen, war mit seinem Beruf höchst unglücklich. Er wollte doch nicht Skribent sein, Schreiber. Er hat sich überlegt, ob er mit seinen Kameraden zusammen nach Kanada auswandern soll, aber da hat seine Mutter geschrieben, bete und warte darauf, dass Jesus dir den richtigen Weg zeigt. Man muss abwarten können. Und da kam im Jahr 1801 der Brief von Dr. Karl Steinkopf aus London, das wäre nochmal eine Gestalt, über die wir lange reden müssten, und der berief den 18-jährigen Christian Friedrich Spittler, werde du Sekretär der Christentumsgesellschaft in Basel. Es war damals eine lose Vereinigung von Leuten, die am alten biblischen Glauben festhalten wollten, ein bisschen christlicher Saftladen, nicht wahr? Aber in dem Augenblick, als Spittler als kaum 20-jähriger Sekretär dieser Christentumsgesellschaft wurde, wurde aus diesem müden Laden ein Vulkan. Spittler hat gesagt, Mensch, wir müssen doch Missionare hinaussenden in die Länder, die von Jesus noch nichts wissen. Aber wissen Sie, 1813, da war gerade die Völkerschlacht von Leipzig geschlagen, wenn Sie ein bisschen Geschichte kennen. Wie konnte man denn damals aus Deutschland, aus der Schweiz, Missionare hinaussenden? Spittler hat gesagt, wir machen zuerst mal eine Missionsausbildung, eine Missionsgesellschaft und hat 1815 die Basler Mission gegründet und hat mit seinem Freund Karl Steinkopf in London ausgemacht, die Missionare, die wir in Basel ausbilden, die schicken wir über London hinaus durch die Church Missionary Society. Wir lassen sie ordinieren als anglikanische Missionare und ihr Engländer habt durch eure Kolonialgebiete viel mehr Möglichkeiten als wir, in Indien, Afrika, die einzusetzen. So sind die ersten Basler Missionare als Missionare der Church Missionary Society ausgesandt worden. Sehen Sie, in der Mission braucht man Leute mit Gespür, mit Ideen. Und man braucht einsatzbereite Leute. Unter den ersten Missionaren, die Spittler hinausgesandt hat mit der Basler Mission, war Ludwig Krapf. Das Tübinger Albrecht-Bengelhaus steht heute in der Ludwig-Krapf-Straße in Tübingen. Und Johannes Rebmann war dabei, aus Gerlingen. Krapf hat den Mount Kenia entdeckt, Johannes Rebmann, den Kilimanjaro. Natürlich haben die Einheimischen Afrika das auch schon gewusst, dass es diese Berge gibt. Bloß die Europäer hatten es noch nicht gewusst. Die Afrikaner haben den Kilimanjaro als Götterberg angesehen. Man erzählte sich die Sage, oben auf dem Berg liegt Silber. Aber wenn man das Silber heruntertragen will, dann wird es in der Hand zu Wasser. War natürlich die Silber war Schnee. Und als Rebmann diesem Gerücht nachging, weil er mal sehen wollte, gibt's denn diesen Berg, hat er plötzlich, als er aus dem Busch heraustrat, über den Wolken den Schneegipfel des Kilimanjaro gesehen. ist stehen geblieben und hat gesungen, Jerusalem, du hochgebaute Stadt. Und dann hat er einen Brief geschrieben an die Church Missionary Society in London. Ich habe hier einen Berg entdeckt, er hat ihn sofort vermessen, so und so viel 1000 Meter hoch, ein Schneeberg mitten unter dem Äquator. Da haben die Londoner sofort einen Arzt mobilisiert in Dar es Salaam, damit Rebmann heimtransportiert werden sollte, weil sie dachten, bei dem sind einige Schrauben locker, nicht wahr? Unter dem Äquator und Schneeberg, ist völlig undenkbar. Und da hat Rebmann beschlossen, sich nicht mehr um seine Heimatmission zu kümmern, sondern zusammen mit Krapf zu missionieren. Dieser Krapf war 5-mal in Afrika. Gleich beim ersten Aufenthalt ist die Frau von Krapf gestorben. Im alten Hafen von Mombasa finden Sie bis heute das Grabmal dieser Missionsfrau. Und auch die Inschrift, sie ist genommen von dem Brief, den Krapf heimgeschrieben hat, sagt den Freunden unserer Gesellschaft, dass Gott seinen Beginn der Arbeit mit einem Grab gemacht hat. Aber Gott hört nicht mit Gräbern auf, sondern fängt mit den Gräbern der Seinen sein wunderhaftes Werk an. Was denkt ihr, hat er gewartet auf seine Frau, bis sie endlich nachreisen konnte, nach 7 Jahren verlobt sein? Und dann bei der Geburt ist das erste Kind gestorben, die Mutter mit. Dieser Schmerz! Und dann trotzdem zu wissen, unser Gott ruft dem Toten, dass es lebt. Unser Gott hört mit Gräbern nicht auf, sondern fängt an. Was gab's bei diesen ersten Missionaren für Opferbereitschaft? Welchen Einsatz? Beide Krapf und Rebmann haben den Ehrendoktor bekommen von der Universität von Paris und die Gedenkmünze der Geographischen Gesellschaft von London für Erkundigungen im ostafrikanischen Land. Und wenn Sie heute ins Museum von Tansania kommen, in Dar es Salaam, dann ist die erste Abteilung der Mission gewidmet in diesem heute sozialistischen Land. Es stimmt doch gar nicht, dass man heute in den Ländern Afrikas und Asiens über die Mission schimpft. In ganz großer Dankbarkeit ist die erste Abteilung eines sozialistischen Museums der Arbeitermissionare gewidmet. Denn das waren die ersten, die aus der arabischen Sklaverei Neger freigekauft haben. Wenn wir jetzt schon in Ostafrika sind, lassen Sie mich eine Geschichte erzählen, die ich im Jahr 1978 gehört habe. Wir waren oben auf der Höhe von Mlalo in den Usambara-Bergen, von denen vielleicht die Usambara-Veilchen kommen. Wir haben keins mehr gesehen, vielleicht weil so viele bei uns verkauft werden. Wir haben im Missionshaus von Mlalo, früher hieß das Hohenfriedberg, eine 80-jährige Dame angetroffen, die Friedel Wohlrab. Sie war die Tochter des ersten Missionars, der hier oben aus der Tanga-Ebene hinaufkam auf die Usambara-Berge, die wie ein großer Bergklotz mitten in Ostafrika liegen. Und Friedel Wohlrab hat uns die Geschichte erzählt, hat gesagt, seht ihr da drüben die riesengroßen alten Bäume? Ja, das sind nach der Ansicht der Bewohner hier Geisterbäume. In den Zweigen, da leben die Seelen der Ahnen. Und jeder, der unter den Bäumen vorbeigeht, wird getötet. Man hat immer einen weiten Bogen um diese Bäume gemacht. Als dann die beiden ersten Missionare von der Bethel-Mission ausgesandt, Wohlrab und Johansen, vom Tiefland heraufstiegen, da haben sie durch Zeichensprache deutlich gemacht, sie kannten ja den Dialekt noch gar nicht, der da oben gesprochen wird, durch Zeichensprache deutlich gemacht, wir suchen einen Platz, wo wir unser Zelt aufschlagen können. Ja, der Häuptling hat mit breitem Lachen gesagt, bitte hier, auf dieser wunderbaren, schönen, einladenden Wiese durch keinen Menschenfuß zertreten, mitten unter den Geisterbäumen. Und sie haben durch ihre Träger das Zelt dort aufschlagen lassen und haben ein paar umliegende Äste zusammengelegt und haben ein Kreuz zusammengebunden und vor ihrem Zelt aufgestellt. Die Afrikaner haben das beobachtet, hinter den Büschen, ob nicht sofort der Donnerschlag kommt. Aber Wohlrab und Johansen haben an diesem Kreuzeszeichen ihre Abendandacht gehalten, sind ins Zelt gekrochen und am nächsten Morgen wieder aufgestanden und haben gesungen, die güldene Sonne und ihr Gebet gesprochen. Da haben die Afrikaner von Mlalo gesagt, sie, die Missionare, haben einen Baum, und sie meinten das Kreuzeszeichen, der ist stärker als unsere Bäume. Verstehen Sie, bevor überhaupt noch ein Wort in der Chagas-Sprache gesprochen werden konnte, die Missionare mussten die erst erforschen, hat Jesus schon dafür gesorgt, dass seine Botschaft bekannt wird. Der Kreuzesbaum ist stärker als die Geisterbäume. Das war der Beginn der großen Erweckungsbewegung in Usambara-Bergen und sie ist weitergegangen bis in unsere Tage hinein. Wir leben ja heute ganz stark von der ostafrikanischen Erweckungsbewegung. Am liebsten würde ich Ihnen das Lied vorsingen, das wir in der ostafrikanischen Erweckungsbewegung singen. Tuku Tendresa Jesu, Ehr und Preis sei dem Lamm. Wenn man in einer christlichen Gemeinde in Ostafrika, in Ruanda, Burundi, Uganda, Tansania, Kenia sprechen will, dann darf man nicht einfach so, wie ich heute das tue, aus der Missionsgeschichte erzählen, sondern muss berichten, was man in den letzten 4 Wochen mit Jesus erlebt hat, wie einen ein Bibelwort getroffen hat, wie man ein Wunder Gottes erlebt hat, wie einem ein Mensch in den Weg geschickt wurde. Das ist so eine Art wie ein Ausweis, den man vorlegen kann, dass man wirklich mit Jesus verbunden ist, dass man nicht bloß ein nominelles Christentum hat. Und wenn dann diese Berichte kommen, was man mit Jesus erfahren hat, mit dem lebendigen Jesus, dann erheben sie in den Gemeinden dort alle ihre rechte Hand und singen dieses Lied, Lob und Ehre sei dem Lamm. Diese ostafrikanische Erweckungsbewegung hat als ganz besonderes, seit etwa 50 Jahren, dass sie ganz ernst nehmen, Vergebung der Sünde. Und zwar auch so, wenn ich den Eindruck habe, dass der andere etwas falsch gemacht hat, und dass zwischen uns eine Spannung ist, dann muss ich hingehen und sagen, lass uns das bereinigen, was zwischen uns steht. Das darf nicht zwischen uns stehen bleiben. So wie Jesus das in Matthäus 18 gesagt hat, ich will euch eure Sünde vergeben, wenn auch ihr fähig seid, dass ihr euch untereinander Sünde vergebt. Das hat uns Jesus bis hin zum Vater unser wichtig gemacht. Vergib uns unsere Schuld. Auch wir wollen es fertig bringen, den anderen, die uns schuldig geworden sind, zu vergeben. Ich habe es erlebt, wie Bischof Festo Kiwengere, viele von Ihnen kennen ihn, uns erzählt hat in Nairobi, dass er, als er dort in die Schule ging, einen Hass gehabt hat auf einen schottischen Missionar. Der hätte ihm nichts getan gehabt. But I hated him, hat Festo gesagt. Ich hasste ihn, just because he was so British. Weil er durch und durch Englisch war, habe ich ihn gehasst. Und dann hat Gott ihm erst klar gemacht, das geht nicht, Festo. Und da ist Festo hingegangen zu diesem schottischen Missionar. Festo hat es uns erzählt, wie schwer es ihm gefallen sei, an die Tür zu klopfen. Und dann sei der Missionar herausgekommen. Was ist los, Festo? Da habe er gesagt, vergib mir meinen Hass. Und dann hätte ihn der schottische Missionar in den Arm genommen. Und sie beide hätten geweint. Und sie hätten gemerkt, da ist nicht bloß zwischen uns beiden etwas geheilt worden, sondern jetzt kann Gott unsere Arbeit segnen. Sehen Sie das, ostafrikanische Erweckungsbewegung. Die paar Eindrücke wollte ich Ihnen heute mitgeben. Aber jetzt ist die Frage, sind Sie hellhörig genug, einmal den Ruf zu hören, wo Gott Sie braucht? Hören Sie nicht bloß auf die Stimme in Ihnen, sondern fragen Sie, wie Brüder und Schwestern Sie beurteilen. Die müssen Ihnen sagen, wo Ihre Gaben und Fähigkeiten liegen. Und machen Sie sich selbst bereit auf dem Gebiet, wo Ihnen schon Gott natürliche Gaben gegeben hat. Wer ein guter Techniker ist, braucht nicht zuerst auf die Bibelschule. Er soll ein guter Techniker sein. Die Missionare Gottes sind heute Techniker, Ärzte, Mediziner, Schwestern. Machen Sie sich fit auf dem Gebiet, auf dem Gott Sie brauchen kann. Vor einem halben Jahr war der Ruf aus China da. Könnt ihr uns 500 Ärzte schicken? Wenn wir innerhalb von 4 Wochen 500 christliche Ärzte zusammengetrieben hätten, hätten wir 500 christliche Missionare nach China schicken können. Aber eben nicht als Pastoren, als Bibelschüler, sondern als Ärzte. Das ist der Weg, auf dem Gott heute seine Leute sucht. Dass wir aus ganz normalen Berufen, es gibt ja neben den Pfarrern auch noch ganz normale Christen, hoffentlich, dass wir in normalen Berufen fit sind, möglichst auch noch eine Fremdsprache dazulernen, in der wir uns fortbilden, dass wir Kontakt suchen auch mit anderen Christen. Wo können wir ihren Dienst unterstützen? Wo können wir selbst in diesen Ländern missionarisch werden? Aufgaben gibt's genug. Wichtig ist auch, dass wir gesundheitlich stabiler werden. Wir brauchen eine Kerngesundheit, seelisch und körperlich, wenn wir brauchbar sein wollen für unseren Herrn. Aber viel wichtiger als dies alles ist, dass immer mehr die Leitmelodie unseres Lebens wird, wir setzen unser Vertrauen nicht auf uns selbst, nicht auf unsere Erfahrung, nicht auf unsere Frömmigkeit, nicht auf unsere seelische Stabilität, sondern wir setzen unser Vertrauen auf den Gott, der Tote auferweckt.